Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: Unternehmereinblicke mit Coffee Circle Gründer Martin Elbert. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Format Unternehmereinblicke. Bei mir zu Gast ist der Kaffeepionier Martin Elbert von Coffee Circle, der sich 2010 entschloss, Specialty Coffee nach Deutschland zu bringen. Lange bevor man dieses Thema hier eigentlich kannte. Und als Kaffee bei Chibo noch für 4 bis 5 Euro für 500 Gramm zu haben war. Welche Erfahrungen Martin auf dieser Reise gemacht hat, was er gelernt hat, welche Tipps er geben kann, was vielleicht auch schiefgegangen ist, das besprechen wir heute. Viele Grüße aus Friedenau nach Wedding. Hallo Martin.
Hallo, schönen guten Morgen.
Martin, wie sieht's bei dir heute kaffeetechnisch aus? Welchen Kaffee hast du schon getrunken?
es ist jetzt 11 Uhr, ja, bereits 2 Kaffee getrunken, 2 Filterkaffee. Und das waren beides äthiopische Kaffee, ein Single Origin, wie wir das nennen, aus der Region Yirgacheffe im Süden und ein Filter aus der Region Limu, das ist eher so im Westen Äthiopiens auch.
Äthiopien wird heute sicherlich noch das eine oder andere Mal Stichwort sein. Vielleicht fangen wir bei eurer aktuellen Situation eigentlich an. Also da, wo Coffee Circle heute steht, bevor wir uns dann mal den Weg dorthin anschauen. Zum Einstieg eine kurze Beschreibung, was macht Coffee Circle? Und vielleicht hast du ein paar Kennzahlen für uns, wie groß ihr so seid, dass man sich das Unternehmen Stand jetzt ein bisschen besser vorstellen kann.
Also was wir im Kern machen, inzwischen muss man sagen, sind wir im Kern Kaffeeröster. Das startete jedoch anders, und zwar, dass wir eigentlich am Anfang zum Beispiel nicht geröstet haben und die Idee hatten, Kaffee direkt bei Kleinkooperativen in Äthiopien in dem Fall am Anfang einzukaufen und den dann hier nach Deutschland zu bringen. Und dann haben wir jemand anders gefunden, der röstet, und dann das online zu vertreiben direkt an den Endkunden und damit dann für jedes Kilo 1 Euro abzuzwacken und das wieder zu investieren in den Farmer Communities sozusagen. Das war die ursprüngliche Idee. Heute sind wir vertikal integriert, haben auch mehrere Cafés, die wir operieren hier in Berlin, sind selber Röster und kaufen auch weltweit Kaffee ein und sind inzwischen bei, also letztes Jahr Umsatz waren wir bei zwischen 15 und 20 Millionen Euro, also gute 15. Und sind ja jetzt 65 Mitarbeiter, inklusive Produktion, Logistik und natürlich unsere Baristas.
Mhm. Und wie viel Kaffee ist das dann, den ihr so im Jahr verkauft?
Das sind so 350 Tonnen inzwischen, die wir rösten und verkaufen. Ja, das ist das wird immer mehr und das ist schön, weil damit natürlich auch die Spenden, die wir generieren, immer mehr werden.
Ja, das sind viele kleine Kaffeepäckchen, die sich da so hinter den 350 Tonnen verbergen. Vielleicht, genau, dann greifen wir einfach das nochmal kurz auf. Du hast das ja schon anklingen lassen. Ihr nehmt auch etwas von jeder verkauften Kaffeepackung und gebt das Geld in Projekte in Äthiopien. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz, wie viel ist es genau und wo geht das Geld hin?
Also technisch ist es 1 Euro pro Kilogramm, geht direkt in eine Foundation, also in einen Verein in Deutschland, das heißt in Non-Profit. Und damit investieren wir in verschiedene Bereiche. Das eine ist wirklich in die Kaffee-Wertschöpfungskette. Das heißt, dass wir Kaffeekooperativen unterstützen dabei, Maschinerie und Infrastruktur aufzubauen, so dass die höher qualitativen und mehr Kaffee für den Export geeigneten Kaffee produzieren können und dadurch deutlich mehr verdienen. Gepaart mit Trainings und diversen anderen Maßnahmen rund um das Thema Kaffee und Export. Und das zweite ist ein großes Thema, das ist Gesundheit. Da haben wir bisher am meisten investiert. Da geht es vor allem um das Thema Wasser, Hygiene und also WASH, wie wir das nennen, Water Sanitary Hygiene. Da haben wir inzwischen mehrere Quellen erschlossen. In Südwestäthiopien haben ca. 75.000 Menschen Zugang zu nicht kontaminiertem Wasser ermöglicht. Und insbesondere an Schulen, Moscheen, Kirchen etc. Und 60 Kilometer Rohre in den Boden gelegt. Da wahnsinnig viel passiert die letzten Jahre. Und damit können also wirklich jeden Tag diese Menschen Zugang zu sauberem Wasser. Das ist halt so ein Basic Need. Und dann das dritte ist das Thema Bildung. Das heißt, wir haben auch Schulen ausgestattet, Schulen gebaut und versuchen da eben auch die Jugend entsprechend mit einer guten Bildung zu unterstützen. Mhm.
Und um nur nochmal sicher zu gehen, das ist quasi ein Euro vom Umsatz, nicht vom Gewinn. Also egal, ob ihr Gewinn macht oder nicht, wenn ich Kaffee kaufe bei euch, weiß ich, der Euro geht dort direkt hin.
Genau, das ist der Gedanke. Das ist Umsatz. Das heißt, vom Gewinn ist ja einfach, ja. Umsatz ist schwierig. und so haben wir das von vorne gedacht. Wenn man online bestellt, dann kann man sich auch das Projekt aussuchen, in das man spenden möchte. Und wir sprechen jetzt intern, das war am Anfang ganz stark, natürlich die soziale Mission. Das ist auch das, woran wir immer noch sehr stark uns motivieren. Also wirklich dieser Purpose, den wir ganz tief in unserer DNA haben. Letztendlich ist aber auch über die Jahre natürlich ein ganz starker weiterer Purpose dazugekommen, und das ist einfach die Wertschöpfungskette selbst so zu gestalten, dass die Farmer auch wirklich einen guten Preis bekommen, dass das Geld ankommt, dass wir das so transparent wie möglich gestalten und somit eigentlich auf der einen Seite wirklich ein gutes Geschäftsmodell haben, im Sinne von, es ist fair und versucht nicht allzu stark auf den kolonialen Mächteverhältnissen aufzubauen, die wir traditionell im Kaffeehandel haben, und zusätzlich können wir noch wirklich etwas bewegen durch die Spenden, die wir einsammeln. So haben wir irgendwie so einen zweiseitigen oder so einen doppelten Impact im Wesentlichen. Mhm.
Kannst du sagen, wie viel Geld über die Jahre für die Projekte zusammengekommen ist?
Also wir haben Eigenmittel und wir haben auch die Möglichkeit, dadurch, dass ein Verein ist, natürlich Drittmittel anzuwerben, beziehungsweise es gibt auch Kunden, die sagen, okay, ich finde das so toll, ich will jetzt einfach mal 500 Euro direkt spenden, ohne dass ich dafür 500 Kilo Kaffee kaufen muss. Und es gibt auch irgendwie Leute aus unserem Umfeld, die da spenden, und wir haben die Möglichkeit, mit auch Unterstützung der Bundesregierung unsere Projekte aufzupeppen. Insgesamt sind inzwischen mehr als 4 Millionen Euro investiert worden, nicht nur in Äthiopien, aber der Großteil in Äthiopien. Inzwischen machen wir auch mehr im Kongo, also im Ostkongo. Haben wir jetzt gerade ein neues Projekt mit 200.000 Euro gestartet. In Kenia, haben auch in Kolumbien schon in die Wertschöpfungsketten investiert. Und so versuchen wir das auch etwas auszuweiten. Aber Äthiopien ist mit Abstand das Land, das ärmste Land auch, wo wir, und das ist immer so eine Messgröße für uns, für jeden Euro, den wir investieren, wollen wir halt den maximal möglichen sozialen Impact oder auch den Umweltimpact. Also wir sind inzwischen, haben wir auch in Äthiopien schon in die Aufforstung, also irgendwie 500.000 Bäume gepflanzt in dem letzten Projekt, weil auch das halt irgendwie in dem Thema Kaffee und Wertschöpfungskette so aus dem Blick der Klimaveränderung essentiell wichtig ist, denn Kaffee ist stark bedroht durch die klimatischen Veränderungen. Also so versuchen wir an allen Ecken und Enden eigentlich das so sinnvoll wie möglich einzusetzen. Aber 4 Millionen Euro ist auch viel Geld. Und ich glaube, das sind wir eigentlich ganz stolz, ja, dass wir das bisher machen konnten.
Das klingt gut. Dann lass uns jetzt vielleicht eine kleine Zeitreise machen und an den Anfang zurückgehen. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie groß ihr eigentlich geworden seid, wie erfolgreich ihr da unterwegs seid, was ihr an Geldern auch zurückgeben könnt in das Land. Euer Anfang. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr wirklich gestartet seid? Was hat euch da angetrieben? Was habt ihr vorher gemacht? Und wie seid ihr dann, ich meine, damals 2010, jetzt nochmal für alle, da war so dieses Start-up-Thema halt noch nicht so gehypt wie jetzt oder wie es in den letzten Jahren geworden ist. Also was hat euch damals wirklich angetrieben?
Ja, das ist interessant. Die Bilder, die... Ist ja schon eine Weile her, denke ich gerne dran zurück. Also Moritz, Robert und ich haben das gegründet, also drei Jungs. Wir waren alle drei, haben uns kennengelernt. Wir haben damals bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, bei Roland Berger, waren in München stationiert und wollten eigentlich alle das gründen. Ich meine, wir sind alle Unternehmensberater geworden, weil wir nicht wirklich wussten, was wir sonst machen sollten. Also So, das klingt jetzt so salopp, aber das gibt einem ja die Chance, in viele Industrien reinzuschauen und in viele Bereiche. Das ist ja das Positive als Berater. Und alle drei waren schon eine Weile dabei. Und deshalb wollten wir was anderes auch teilweise machen. Und also haben wir uns überlegt, wir wollen was gründen. Das war auch damals die Gründerzeit hier in Berlin. Also viele der E-Commerce-Startups sind damals gegründet worden. Und ich habe in Leipzig an der Handelshochschule studiert und viele meiner direkten Kommilitonen oder Jahrgangsvor- und Nachgänger sind also nach Berlin gegangen, haben Firmen gegründet. Und das war die Inspiration. Und dann kam Moritz Bruder, hat ein Projekt in Äthiopien. Das war damals ein Schulbau für Waisenmädchen. Und da waren wir beide, haben uns gesagt, okay, und ich hatte Lust mitzumachen. Dann waren wir halt in Äthiopien. Und irgendwie sind diese zwei Ideen zusammengewachsen. Und wir haben uns überlegt, Mensch, gibt es nicht irgendwas, was wir mit Äthiopien machen können, exportieren können, vor Ort vielleicht auch sogar produzieren können und hier in Europa, in Deutschland verkaufen können und damit halt irgendwie den unternehmerischen Gedanken bei uns weiterzutreiben und auf der anderen Seite auch hier vor Ort was zu bewegen, weil wir glauben halt schon, dass Unternehmertum irgendwie seinen Beitrag zur Volkswirtschaft leistet und so der Kapitalismus halt auch irgendwie für was gut sein kann. Und das war so eigentlich der idealistische, vielleicht ein bisschen naive Gedanke, aber so sind wir eigentlich dazu gekommen, uns in Äthiopien umzuschauen, was es gibt. Und da ist man natürlich sehr schnell bei Kaffee. Es ist das Ursprungsland des Kaffees, der Genpool für Kaffees in Äthiopien. Mit die weltbesten Kaffees kommen aus Äthiopien. Und so haben wir uns dann dem Thema Kaffee angenähert und naja, irgendwann saßen wir dann in München in unserem Türmchen und haben ein bisschen rumgerechnet und haben gesagt, irgendwie, wenn wir es schaffen, den Preis durchzudrücken und das online zu verkaufen, dann wird es schon irgendwie hinhauen. Mhm. Und haben dann gesagt, ja, dann geben wir uns 4 Wochen Zeit. Und dann haben wir uns zusammen telefoniert. Es war auch sehr dramatisch. Ich war in Singapur, der Moritz, weiß nicht, war in Deutschland oder in Österreich und Robert war in Australien. Und da haben wir uns da also zusammen telefoniert und haben an einem Freitagabend, bei mir war es schon dunkel, 11 Uhr entschieden, ob wir kündigen oder nicht. Und dann haben also alle drei gesagt, yes, let's do it. Und dann haben wir das gemacht und haben dann 10 Minuten später alle gekündigt. Sehr zur Begeisterung unserer Chefs.
Okay. Und dann? Also jetzt mal, ne, wir haben gerade gesagt, okay, wenn wir den Preis durchdrücken können, falls mich meine Recherche nicht auf falsche Zahlen gebracht hat, war das damals irgendwie 500 Gramm für Euro irgendwas. Was für einen Preis hattet ihr dann im Sinn?
Also wir wussten, dass wir, also wir haben ziemlich schnell festgestellt, dass äthiopischer Kaffee sehr gut ist und dadurch auch seinen Preis hat. Vor allem, wenn man eben ordentlich einkaufen will, also einen Preis bezahlen möchte, der offensichtlich fair ist. Und ich meine, man muss überlegen, dass teilweise müssen da 10.000 Kirschen für ein Kilo Kaffee geerntet werden. Ja, das machen die Leute ja von Hand. Ja, und wenn man den Weltmarkt anschaut, da zahlt man irgendwie für das Kilo $3. Ja, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist, ist uns auch recht schnell klar geworden. Und deswegen haben wir natürlich auch gesagt, gut, dann ist der Kaffee gut und wurde uns natürlich auch bestätigt. Und wir haben ja auch jemanden gefunden in Hamburg, der uns den Kaffee dann geröstet hat und der war auch sehr angetan davon. Und dann haben wir natürlich auch gleich in ganz anderen Sphären gedacht. Aber es ist schon klar, wir haben uns den Kaffeepreis angeguckt und Robert, der war es vor allem so ein Marketing-Sales-Experte, auch in der Beratung, als wir gesagt haben, wir wollen Kaffee machen, hat er gesagt, habt ihr zu heiß geduscht, ja, das ist total kaputt, das geht alles nur über den Preis, zahlt niemand irgendwie das Doppelte oder Dreifache. Aber wir haben gesagt, das kriegen wir schon hin, das muss halt richtig gut sein und ein bisschen Naivität hilft schon auch und vielleicht auch eine gewisse Selbstüberschätzung, wollte ich schon sagen, aber eine Confidence zu haben, dass man eben ein sehr gutes Produkt bauen kann. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor der Kern bis heute bei Coffee Circle, einfach extremen Fokus auf das Produkt zu legen und das muss einfach performen und dann zahlen die Leute, zumindest bei uns, eben das 3- bis 4-fache, als sie sonst im Supermarkt bezahlen. Aber sie kriegen halt auch ein viel besseres Produkt. Seit Kaffee ist halt einfach nicht mehr gleich Kaffee und die Entwicklung ist ja auch rasant in Richtung Specialty Coffee, gerade in den letzten 5 Jahren.
Genau, aber ihr habt ja vor 12 Jahren gegründet und wart quasi dieser Bewegung ein Stück weit voraus und dann ist es, glaube ich, umso schwieriger, plötzlich mit einem Produkt um die Ecke zu kommen, was sicherlich viel besser ist, was aber ja, wo keiner vermutlich wusste, okay, warum? Kaffee ist doch Kaffee. So, ne? Schmeckt doch
total.
Also, ne? wo kann jetzt der Unterschied sein? Und eine zweite Frage, weil du auch gesagt hast, ja, wenn wir das dann online verkaufen, wie erfahren wart ihr denn in dem Thema Online-Vertrieb und E-Commerce?
Also von Kaffee hatten wir anfangs wirklich keine Ahnung. Vom E-Commerce nicht viel mehr. Okay. Das heißt, wir haben uns einfach, insbesondere Robert, ganz am Anfang sich in das Thema einfach eingelesen und reingefuchst. Man darf dazu sagen, das ist das, was wir ja irgendwie in der Beratung auch gelernt hatten. Ganz, ganz schnell und mit einem guten Netzwerk auch und guten Kontakten auch hier in Berlin in den E-Commerce, einfach schnell sich neue Themen anzueignen. Und wir haben eigentlich da nichts anderes gemacht am Anfang, als zu lernen, zu lernen, zu lernen. Über Kaffee, über E-Commerce, über Vermarktung online, über das, was irgendwie notwendig war, um eben off the ground zu kommen. Und das war, dafür haben wir uns ja ungefähr, also Anfang 2010 angefangen daran zu arbeiten und sind dann im Dezember 2010 online gegangen. Also das hat dann schon auch ein Jahr gedauert, bis wir da den ersten Kaffee verkauft haben. Aber wir haben bis dahin das Produkt entwickelt, die Seite aufgestellt. Man muss ja auch am Anfang die ganzen rechtlichen Themen machen, die Marke eintragen etc. Also da wir haben einfach gelernt, gelernt, gelernt und somit konnten wir es dann ein bisschen besser nach einem Jahr.
Wir gehen gleich nochmal auf die Herausforderungen so ein bisschen im Detail ein. Das Thema Businessplan. Jetzt habt ihr super BWL-Hintergrund gehabt, seid als Unternehmensberater bei vielen großen Unternehmen gewesen, habt schöne Präsentationen gemacht, Analysen. Und jetzt kommt sowas wie so ein Businessplan. Habt ihr das gemacht? Habt ihr gesagt, können wir doch alles?
Ja, es gibt verschiedene Gründe für einen Businessplan und auch, ich glaube, zwei Teile. Das eine ist so die wirkliche Ausformulierung, so klassisch Businessplan schreiben. Und das andere ist die Berechnung natürlich. Also die Berechnung war uns schon super wichtig, bevor wir es gegründet haben, um irgendwie grob auszurechnen, wie kann das funktionieren. Und ich hatte das Glück, ich hatte irgendwie 3 Jahre fast in China gearbeitet davor, auch bei der Unternehmensberatung, und habe da nichts anderes gemacht als gerade am Anfang. Ich habe jahrelang einfach nur Businesspläne gebaut. Das ist nicht super kompliziert, aber das ist schon, hilft einfach extrem, dieses Verständnis zu haben. Hat mein Chef auch immer gesagt, wenn du gute Businesspläne bauen kannst, hast du ein Skill, was die wenigsten haben. Ich weiß nicht, warum er es gesagt hat, vielleicht nur um mich zu motivieren, aber das heißt, das ist schon sehr, sehr wichtig gewesen, um zu verstehen, was ist wichtig in dem Geschäft und für wie viel zum Beispiel müssen wir das Pfund verkaufen. Das Ausformulieren des Businessplans haben wir gemacht, um bei Businessplan-Wettbewerben mitzumachen und auch, weil es uns geholfen hat, in Bankgesprächen. Und also damals, ich weiß nicht, ob es notwendig ist. Ich glaube, heute ist es was anderes. Also heute ist eine gute Präsentation mindestens gleich viel wert, wenn nicht sogar mehr, denn gefühlt ist die Informationsflut heute noch größer als vor 10-12 Jahren. Aber damals hatten wir wirklich so einen 15 Seiten ausformulierten Businessplan. Würde ich das heute nochmal machen oder wenn ich heute etwas gründen würde, würde ich das mit großer Sicherheit nicht machen. Das heißt, aber es hat uns geholfen, weil wir alle unsere Findings über die Monate, alles, was wir gelernt haben, da drin natürlich auch reflektiert hatten. Aber wichtig ist nach wie vor aus meiner Sicht eine gute Berechnung, also ein gutes Excel-Sheet dahinter, um zu verstehen, nicht nur wie lange das Geld reicht, sondern auch eigentlich wie das Geschäft funktioniert.
Das gerade gesagt, ihr seid ja dann auch zur Bank gegangen. Ich glaube, das ist nach wie vor eine Grundanforderung, wenn du quasi ins Bankgespräch gehst, dass du irgendwie den Businessplan vorher einreißt. Natürlich Fokus auf die Finanzkennzahlen, aber gerade weil der Banker ja wenig Einblick in das ganze Thema hat, ihm da schnell einen Überblick zu geben, okay, worum geht's hier eigentlich und warum könnt ihr das jetzt eigentlich so gut umsetzen und zum Erfolg führen? Das sind da, glaube ich, die wichtigen Aufgaben für den Businessplan. Wie war denn das damals bei der Bank, als ihr dieses Thema, ich sag jetzt mal, gepitcht habt und den Banker überzeugen konntet, in ein Projekt zu gehen, was nicht ganz so alltäglich ist? Ist ja nicht, ich möchte ein Restaurant aufmachen oder einen Laden, was so klassischerweise bankfinanziert ist, sondern ja, okay, wir wollen in den Kaffeemarkt.
Ja, also es hat auf jeden Fall geholfen, dass wir natürlich diese Dokumente schön vorbereitet hatten. Ich bin total überzeugt davon, dass wenn es gut aussieht, darf man nicht unterschätzen, wenn es gut aussieht und logisch erklärt ist, wieso, weshalb, warum, von Marktübersicht über über Pricing, über Sourcing und so weiter. Ich bin überzeugt davon, dass ein gutes Verständnis, was auch schön verpackt ist, auf jeden Fall Vertrauen erweckt. Also ganz sicher Vertrauen erweckt. Ich glaube, das war schon wichtig. Und das Zweite, logischerweise, hat natürlich mit reingespielt, dass die Bank gesehen hat, wir haben gut bezahlte Jobs aufgegeben, um uns in dieses Abenteuer zu stürzen. Und das ist, glaube ich, das, was so die letzte Überzeugungskraft noch gebracht hat. Denn auch wenn wir sicherlich ein bisschen naiv rangegangen sind, weil wir jetzt nicht 10 Jahre Background im Kaffee hatten oder im E-Commerce, haben wir ja schon eine gewisse Glaubwürdigkeit mitgebracht, dass wenn wir etwas, dass wir in der Lage sind, was zu strukturieren und dass wir irgendwie ein Netzwerk haben, eine gute Ausbildung haben. Und ich denke, das ist das Letzte, was sie dann noch überzeugt hat. So, wenn die drei das Risiko wagen, dann wird da schon was dran sein. Ich denke, das hat auch eine Rolle gespielt.
Mhm. Und das war dann damals klassischer KfW-Kredit?
Genau. Und dazu kam es, dass es natürlich dieses Startgeld war. Das heißt, das war es hier von der IBB, Investitionsbank Berlin-Brandenburg. Das heißt, die Bank letztendlich, natürlich muss man beide überzeugen, aber das ist ja auch eine Art von Risiko, also risikoloser für die Hausbank zumindest.
Genau.
Es ist eine Art Förderauftrag. Und das waren jetzt auch nicht Millionen, das waren aber trotzdem 100.000 Euro. Das heißt, pro Kopf hat von uns jeder 33.000 Euro und natürlich auch mit einer voll privaten, also persönlichen Haftung unterschrieben. Und auch das ist für die Bank jetzt kein wahnsinnig großes Risiko, denn wir waren alle drei noch keine 30, hatten irgendwie eine gute Ausbildung und dann sind 33.000 Euro, selbst wenn alles schief geht, nichts, was wir nicht in ein paar Jahren wieder zurückzahlen können.
Ihr seid auch relativ früh dann auf Investoren losgegangen, was man so formulieren möchte. Wie waren da so eure ersten Schritte und auch Erfahrungen bei diesem Thema, auch Investoren dafür zu gewinnen?
Also wir wollten das Ganze natürlich auch schnell erfolgreich machen. Uns war auch klar, dass wir, nachdem irgendwie das Startgeld ausgegeben war, irgendwie schnell das Geld wegbricht und wir dann doch drei Jungs sind, die ja irgendwie ein Gehalt brauchen. Wir hatten dann noch das Thema Gründungszuschuss vom Arbeitsamt und solche Sachen natürlich auch. Also wir konnten uns so ein Jahr oder anderthalb finanzieren, das war es aber auch dann. Und dann haben wir gesagt, gut, und das war damals natürlich auch in Berlin. Also E-Commerce war damals ein Hype-Thema. Also es ist heute nicht mehr. Das heißt, es ist auch bei Venture Capital war das natürlich so das neue Ding. Und da gab es viele Finanzierungsrunden. Neben uns waren das dann die, keine Ahnung, Zalando war nicht viel früher gegründet, 2-3 Jahre. Dann gab es diese Brands for Friends, war damals hip, dann Mr. Spex natürlich, dann Flaconi und all das war ja alles in dieser Zeit und viele mehr natürlich auch. Das heißt, da war viel Venture Capital Interesse da. Auf der anderen Seite war der Venture Capital Markt noch super jung. Das heißt, das war eine relativ kleine Szene und wenige eigentlich, die dafür in Frage kamen. Und Tengelmann Ventures hat letztendlich investiert und wir waren das erste Investment, was Tengelmann Ventures sozusagen angeführt hat. Zuvor haben die immer nur mitinvestiert bei anderen, es gab eigentlich, auf der einen Seite gab es Rocket Internet und auf der anderen Seite gab es Team Europe Ventures. Das waren im Wesentlichen die zwei und irgendwie, ich glaube, noch der Heite Gründerfonds oder so oder Holzbrink. Das waren aber so die einzigen großen gefühlt. Und Tengelmann war dann mit uns als das erste große Investment eigentlich in der Stadt, also das erste Investment, was sie selbst angeführt haben. Und ja, wir sind losgegangen. Wir waren damals im Beta-Haus in Berlin, also in einem Coworking Space. Und ich hatte eben von der Uni auch einige Kontakte zu den Venture Capitalists und so haben wir uns das erklären lassen, haben das auch irgendwie mit dem Netzwerk einfach so zusammen. Das ist dann so, ich weiß nicht, das kam dann eins zum anderen und irgendwann saß ich im Büro und dann kam also ein Uni-Kollege von mir nach oben, der Kieran O'Leary damals und meinte, du, da unten ist so eine Veranstaltung, ich sitze neben einem von Tengelmann Ventures, passt das nicht zu euch, geh doch mal runter. Ja, also war das damals und dann kam der aber schon hoch, der Investment Manager, und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Also so, es war ein bisschen familiärer, glaube ich, damals, aber heute ist es auch sehr viel über Netzwerk, über vorstellig werden, und ich glaube, wenn man sich entschließt, Geld einzusammeln, ist das eine Welt für sich. Also sich darüber dann zu informieren, sich das anzulernen, wie VCs ticken, was die gerne sehen wollen. Da gibt es auch sehr viel Literatur inzwischen online, auch sehr viel Ressourcen. wie man ein Pitch Deck gestalten muss, Bücher dazu inzwischen. Das gab es so damals noch nicht, aber das ist heute sicherlich auch eine eigene Vorbereitung.
Ja, und vor allen Dingen extrem zeitintensiv. Und wenn du die Finanzierung durch hast, kannst du eigentlich schon meistens fast über die nächste nachdenken, sodass du da relativ busy bist mit Fundraising. Im Endeffekt kann sehr, sehr schnell wachsenden Unternehmen.
Ja, und es geht ja nur um schnell wachsende Unternehmen. Ja. Das ist ja das ist, glaube ich, wichtig, sich vorab die Frage immer zu stellen, will ich das? Denn in dem Moment, das hat mir auch ganz früh jemand gesagt, in dem Moment, wo ich einen Venture Capital Geber in die Firma hole, ist mein erstes Geschäftsmodell nicht das der Firma, sondern das des Venture Capital ist. Zumindest, wenn ich irgendwann auch die Mehrheit verliere, spätestens dann. Weil da geht es um wirklich sehr, sehr starkes Wachstum. Und so funktioniert das. Und deswegen finde ich das so wichtig, das erst zu verstehen. Wie funktioniert das Geschäft des Venture Capital ist? Denn darauf lässt man sich dann ein. Und so sind die Verträge geschnürt. Und so wird man auch dazu angehalten, dass wenn man dann, ich weiß nicht, 1 Million Euro an Wachstumskapital bekommt, dann soll man die auch, und das ist der Plan dahinter, soll man die auch innerhalb von 18 Monaten ausgeben, um dann die nächste Finanzierung zu machen. Weil in dem Moment steigert sich halt mit jeder Finanzierung der Firmenwert. Und das ist der Erfolgsfaktor oder so die Messung des Erfolgs für Venture Capital Investoren. Und idealerweise nach 1, 2, 3 Finanzierungsrunden steigen die bei einer viel höheren Bewertung wieder aus, ob die Firma bis dahin, keine Ahnung, profitabel ist oder ob die Firma, was auch immer passiert ist, ist nicht die erste Priorität. Ja, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich glaube, da darf man sich nicht zu viel Romantik vorstellen.
Nee, es ist wachsen, ne? Hier hast du das Geld, mach was damit, zeig, dass du was damit machen kannst und steiger den Wert des Unternehmens. Wie habt ihr denn das Thema? Nun hattet ihr dann ja auch einen Investor und habt auch später nochmal eine Folgerunde gemacht. Wie sieht's denn da bei euch aus? Habt ihr das ein bisschen eher ausbalanciert? Habt ihr anders motivierte Investoren drinne? Und ansonsten, so wie du es gerade beschrieben hast, müsstet ihr auch relativ auf Wachstum getrimmt sein.
Wir haben etwas anders motivierte Investoren. Also es gibt ganz, ganz pauschal gesagt, ja, Leute, die sagen, ich mache Venture Capital, indem ich einen Teil meines eigenen Vermögens nehme und das in diese sogenannte Asset-Klasse dann packe. Das soll halt risikoreich, aber eventuell auch riesige Returns bringen. Und es gibt natürlich Fonds, die aufgelegt werden. Das heißt, wo wirklich Menschen sich zusammen organisieren und sagen, okay, wir holen jetzt von ein paar Investoren Geld zusammen und stricken einen Fonds mit der klaren Erwartungshaltung. Das heißt, wir hatten meistens Leute also Investoren mit zum Beispiel Tengelmann Ventures. Das war, dahinter steckte die Familie Haub, das Family Office der Familie Haub. Ja, wo ja auch irgendwie Kick und Obi und diverse Immobilien und so weiter zugehören. Das heißt, da war ja nicht das Versprechen da, in 5 bis 7 Jahren kriegt ihr so und so viel Return. Also das mögen die vielleicht angesetzt haben, aber sie waren nicht notwendigerweise so hart strukturiert. Und das ist halt bei den Fonds oft der Fall. Da gibt's halt klare Zielsetzungen und entsprechend werden auch die den Fonds aufgelegt haben, kompensiert. Und dadurch ist da natürlich ein ganz anderer Druck nochmal da. Und ich glaube, Tengelmann gerade am Anfang hat uns da überhaupt gar keinen Druck gemacht. Klar, wir wollten sowieso schnell wachsen und wir haben da was probiert, aber wir sind moderat gewachsen. Und so haben wir auch in der zweiten Finanzierungsrunde Investoren gewonnen, die das so gesehen haben und auch akzeptiert haben, dass wir nicht 150% oder 300% wachsen, sondern ja, 60 haben gereicht pro Jahr. Ja. Was ich finde auch, man muss ja auch irgendwie überlegen, wir sind ja keine Software, die irgendwie so schnell skaliert. Wir haben ja physische Prozesse und zwar alle, die du dir vorstellen kannst. Also Einkauf am anderen Ende der Welt, dann Produktion, Logistik und so. Also ich glaube, es ist viel und wir haben vor allem ein sehr markengetriebenes Geschäft. Das heißt, es war dann schon immer ein Konsens da, dass Food im Allgemeinen und vor allem, wenn man selber produziert, natürlich ein langfristigeres und langwierigeres Thema ist. Also ich habe es gerade ein bisschen polarisiert am Anfang. Das heißt, Druck gab es da natürlich und starkes Wachstum wollte jeder. Nur war es jetzt auch nicht unrealistisch, sagen wir so. Und bis heute sind auch alle Investoren noch dabei. Und das ist eigentlich auch schon über den Investorenhorizont hinaus, den es eigentlich gibt. Daher hatten wir irgendwie so ein Hybridmodell wahrscheinlich. Es ist aber selten, ehrlich gesagt. Und nicht immer einfach, weil es ist vor allem dann, es ist einfacher, wenn alle sozusagen in die gleiche Richtung rennen. Aber wenn einer sagt, wenn alle sagen immer starkes Wachstum, aber es ist durchaus ein Unterschied, wenn der eine denkt, das sind 300% und der nächste Investor denkt 100% und der dritte denkt sich, ja, 50 ist doch auch starkes Wachstum. Ich glaube, da ist es halt sinnvoll, sich vor allem vorab klar zu machen, was kann das Modell, möchte ich das, und dann gezielt zu versuchen, Leute mit der gleichen Erwartungshaltung zu gewinnen.
Ja, vielleicht da als Tipp einfach auch für die Hörerinnen und Hörer, was sich ja in den letzten Jahren in der Venture-Szene auch ein bisschen geändert hat oder wo so eine neue Bewegung aufgetaucht ist, sind ja die sogenannten Impact-Investoren, die also speziell sich Dinge anschauen, die halt einen Impact auf, sagen wir mal, Klima, also positiven Impact auf Klima haben oder die irgendwas, wo die Startups lokal was bewegen, also irgendeine positive Komponente noch im Geschäftsmodell mit drin haben, wo sicherlich auch das Thema Wachstum nicht so stark im Fokus steht, sondern auch was das Unternehmen halt Gutes schafft oder kreiert.
Stimmt, da gibt es einige, gut, dass du darauf hinweist, aber auch da gibt es solche und solche. Also den Großteil, den ich kennengelernt habe, sagt, sie wollen Impact, sie wollen Environmental Impact oder Social Impact, aber die Firmen sollen trotzdem genauso stark wachsen wie alle anderen. Also die großen Fonds, die ich kenne, haben das noch als zusätzlichen Anspruch, vor allem die Klimatech-Fonds. Das heißt auch da, aber es gibt die anderen, das stimmt. Wir haben einen an Bord, das ist die Ilea Foundation aus der Schweiz. Die reduzieren sozusagen ihren Return on Investment, die Erwartungshaltung sozusagen pro Jahr, der Wertsteigerung pro Jahr, die reduzieren das etwas auf Kosten oder aufgrund des Social Impacts. Aber auch da genau hinzuschauen, was sind denn die Return-Erwartungen? Also wirklich zu verstehen, wie funktioniert der Venture Capital Fonds, ist, glaube ich, super wichtig, um frühzeitig zu schauen, passt das eigentlich oder nicht? Weil das Blöde ist wirklich, wenn man nach einem Jahr oder zwei nach Investment aufwacht und dann macht man irgendwie die nächste Jahresplanung und dann sagen, und dann ist man sich nicht mehr einig und dann ist es wirklich schwierig, glaube ich.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Apropos schwierig, in euren ersten Jahren, du hast ja gesagt, wir hatten so viel Ahnung von Kaffee nicht, Online-Vertrieb jetzt auch nicht. Was waren dann ganz praktisch die großen Herausforderungen, vor denen ihr dann standet, bis eben dieses Thema, oh, jetzt läuft das mit dem Verkauf online so einigermaßen gut, die Zahlen steigen. Welche großen Herausforderungen hattet ihr und wie habt ihr die gelöst?
Also das Gute ist, wir haben schon zunehmend viel gelernt. Also wir waren zwar am Anfang ahnungslos, aber konnten dann eine steile Lernkurve hinlegen. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, Vertrieb war auch online, war nicht einfach. Das dauerte einfach lange. Wir haben dann sehr viel mit PR gemacht, also unsere Story erzählt. Damals war das ja auch völlig untypisch, dass man mit einem Unternehmen eine Art soziale Wirkung entfaltet. Also das wurde am Anfang von vielen überhaupt nicht verstanden. Ich wurde jahrelang gefragt, wie es denn mit meinem Projekt so läuft, weil alle gedacht haben, ich mache irgendein Charity-Projekt. Ich so, dem Unternehmen geht's zunehmend gut. Völlige Verwirrung verursacht dadurch. Also dieses ganze Thema Social Business, Impact, Investing, das gab's nicht. Ja, also es kam Jahre später erst. Aber wir haben natürlich dadurch sehr viel PR bekommen, weil das war halt innovativ. Und das heißt, PR hat uns wirklich geholfen, dieses Thema Neukundenwachstum, überhaupt Wachstum in den Griff zu bekommen. Wir haben auch zunehmend viel Content, vor allem online, produziert. Das ging jetzt nicht wahnsinnig schnell, aber wir hatten eine sehr hohe organische Sichtbarkeit, die wir bis heute mit uns tragen. Das hat uns nachhaltig wirklich Wert geschafft. Und gleichzeitig haben wir einfach währenddessen, ich meine, wenn wir am Tag oder zweimal, dreimal pro Woche einen Artikel über Kaffee online stellen, das mussten wir ja auch recherchieren. Oder unsere Kollegen. Das heißt, wir haben, während wir gelernt haben, eigentlich alles nochmal reproduziert und dann schön zusammengestellt. Und ich glaube, wir haben da bis heute die die beste, qualitativ hochwertigste Ressource eigentlich oder Kaffeewissen im deutschsprachigen Raum online. Also das hat dann irgendwie immer wieder Werte zu Wachstum geführt und wir haben auch begonnen, Kaffee-Equipment zu verkaufen. Das war auch nochmal, wir haben rechts und links geschaut und geschaut, wie können wir denn diesen Traffic noch weiter erhöhen. Das ist dann auch zunehmend stark geworden. Die größten Herausforderungen, also das war praktisch Vertrieb, da haben wir viel in die Richtung gemacht mit PR und Online-Marketing und dann glaube ich auch die ganze Logistik war sehr hands-on bei uns und Logistik ist schon nicht einfach und das hatten wir halt auch.
Vielleicht kannst du uns da kurz mitnehmen, also was ist denn notwendig, damit so eine Kaffeekirsche aus Äthiopien dann bei euch final über den Online-Shop verkauft werden kann? Also um einfach da jetzt mal diesen Eindruck von dieser langen Reise und von dieser Kette zu bekommen und was da auch schiefgehen kann.
Oh ja, also das Erste, was wichtig ist, ist, man muss erstmal auf Ernte achten. Also wann ist der Erntezyklus? Denn in Äthiopien wird einmal im Jahr geerntet, in Kolumbien mehrfach pro Jahr und so weiter. In Äthiopien, das geht die Ernte los im Oktober, November und geht eigentlich bis Ende Januar. Und überhaupt erstmal das System zu verstehen, wann wo geerntet wird und auch die Kontakte zu haben, zu verstehen, wann geht wo die Ernte los. Das hängt nämlich vom Wetter ab, das hängt irgendwie vom Regen ab, das hängt von den Monaten davor ab und so weiter. Das heißt, da erstmal so die Kontakte aufzubauen, um zu verstehen, wann geht die Ernte los. Weil sobald die Ernte losgeht oder vielleicht 4 Wochen später, kann man auch schon abschätzen, wie gut die Ernte ist, in welchen Regionen, welche Kooperativen gut funktionieren. Das ist auch immer nicht gegeben. Also diese ganze Intelligence irgendwie aufzubauen, das hat eine Weile natürlich gebraucht. Und was dann passiert ist, dass wir Anfang der Ernte in der Regel da sind und dann auch gegen Ende der Ernte und währenddessen immer wieder Kaffees verkosten. Also wir haben inzwischen natürlich ein Netzwerk in Äthiopien, aber anderswo auf der Welt, wo wir dann nicht immer persönlich hinfahren müssen, um die Kaffees zu verkosten. Aber grundsätzlich einfach versuchen müssen, so früh wie möglich zu verstehen, welchen Kaffee kaufen wir denn jetzt und wie viel, und dann natürlich in Verhandlungen zu gehen. Und was dann passiert ist, die Kaffeekirsche wird geerntet, wird vor Ort verarbeitet, es wird nochmal fermentiert, also der Kern der Kirsche ist ja die Kaffeebohne. Und dann geht es erstmal in die Hauptstadt, da wird es nochmal weiter verarbeitet und dann geht es per Truck nach Djibouti, da ist dann der Hafen, aus dem es verschifft wird, und da geht es irgendwie aufs Schiff und dann dauert es irgendwas zwischen 4 Wochen und 4 Monaten, ist manchmal auch 11 Monate. Also wir mussten da, es sind sehr viele Blackboxen gewesen, weil Äthiopien nicht einfach war.
Ja gut, ich meine, wenn du sagst, da wird geerntet, und aber wie kaufst, also fährst du hin und sagst, ich möchte kaufen, oder haben die nicht ja eigentlich auch schon feste Abnehmer, dass du vielleicht gar keine Chance hast zu kaufen, auch wenn du willst?
Also bei sehr guten Cafés, ja, da ist es ein Problem. Ja. Aber dadurch, dass wir früh dran sind, und deshalb müssen wir früh dran sein, versuchen wir natürlich möglichst früh auch den Finger drauf zu legen und zu sagen, okay, wir hätten gerne, also kann sich vorstellen, so eine Ernte geht ja mal ein paar Monate und dann gibt's so eine Separierung in Lots, da sind dann Mengen dahinter. Es ist dann durchnummeriert 1-5, 1-10, je nachdem, wie viel die Kooperativen ernten. Und dann verkosten wir schon, also wir haben wirklich teilweise tagelang, also in Kenia ist es noch viel, viel professioneller organisiert. Da steht man wirklich tagelang und verkostet am Tag 200 Kaffees.
Ja? Das heißt, du kaufst nicht blind und keiner kauft, oder nee, vielleicht die großen Marken, nee, kaufen blind, weil sie müssen irgendwie die Mengen bekommen, um uns das dann günstig hier im Supermarkt anzubieten. Aber du entscheidest, also, das schmeckt gut und das kaufe ich dann quasi.
Genau, richtig. Ich glaube, niemand kauft blind, aber es ist natürlich einfacher, semi-blind zu kaufen, wenn man keinen hohen Qualitätsanspruch hat. Aber da wir den haben, geht das auf gar keinen Fall. Das heißt, es wird alles verkostet und mehrfach verkostet. Einmal im Ursprungsland, dann bevor es aufs Schiff geht und dann nochmal, wenn es hier ankommt. Und das muss alles irgendwie den Standards entsprechen. Und ja, es gibt teilweise Kooperativen, die sind so beliebt, auch von bei vielen amerikanischen Käufern, japanischen Käufern, koreanischen Käufern, also Ländern, in denen Specialty Coffee viel weiter ist als bei uns. Mhm. Und da ist es ein richtig regelrechter Kampf um die besten Lots. Aber es gibt genug guten Kaffee. Das heißt, wir schaffen es immer wieder, die besten zu kaufen. Und wenn mal uns einer zuvorkommt, dann schaffen wir es auch irgendwie in einer anderen Kooperative einen gleichwertigen zu finden. Aber ja, das ist schon ein Wissen, was natürlich Jahre braucht, um das aufzubauen, das Netzwerk vor Ort zu haben. Und dann werden wirklich vor Ort mit den Kooperativen, die sind dann nochmal in einer sogenannten Union strukturiert, oder wenn man mit einem privaten Farmer arbeitet, mit dem werden dann die Preise verhandelt. Und da kommen, ja, das Das ist auch sehr individuell in jedem Land. Manchmal hängt es am Weltmarkt, manchmal gar nicht. Also korreliert mit dem Weltmarkt, manchmal nicht. Und dann kommen natürlich für uns die ganzen Themen. Wir kaufen natürlich in Dollar ein. Das heißt, wir haben Devisentermingeschäfte und das sind alles, es ist alles schon ein Thema, was man über die Zeit aufbauen muss und lernen muss. Am Anfang ist es nicht so komplex. Ja, am Anfang geht man halt einfach mehr Risiken ein und sagt, jetzt kaufen wir mal 1000 Sack und das kostet halt irgendwie was. Und dann ist es eher wichtig, dass man überhaupt Kaffee bekommt, dass man das überhaupt schafft abzudecken. Und das, was ich jetzt gerade so im Detail erzählt habe, ist natürlich alles über Jahre gewachsen. Also anfangs war es natürlich wichtig, den Kaffee herzubekommen, jemanden zu finden, der das röstet. Und dann die ganz einfache E-Commerce-Struktur aufzubauen. Das heißt, die Anbindung an die DHL zu schaffen, Pakete zu haben, Paketband zu haben und dann das Ganze zu, ja, die Pakete irgendwie fertig zu machen, zu picken und dann an unsere Kunden zu schicken. Also das alles erstmal so richtig hinzubekommen, das war die Herausforderung der ersten Monate.
Habt ihr den ersten Kaffee noch selbst eingekauft? Also ich stelle mir gerade vor, wie ihr zu dritt plötzlich in Äthiopien aufschlagt. Keiner dieser Kaffeebauern hat euch jemals vorher gesehen und ihr wollt irgendwie wahrscheinlich auch am Anfang tatsächlich eine kleine Menge Kaffee kaufen, weil das Startkapital war ja jetzt nicht. Und dann auch noch, okay, und wie kriegen wir das jetzt auf so ein Containerschiff? Genau. Nimmt hier jemand unsere, weiß ich nicht, 200 Kilo, 300, keine Ahnung, was die erste Bestellung war, aber auf jeden Fall wahrscheinlich keine Container voll.
Ja, das war natürlich, ist man natürlich extrem auf die Hilfe von Partnern angewiesen. Also alleine das hinzubekommen ist sehr teuer und wäre wahrscheinlich so nicht möglich gewesen. Das heißt, ja, wir hatten natürlich Leute, die haben uns in den Kooperativen vorgestellt. In dem Fall war es eine, also bei der einen Kooperative, wo wir dann gekauft haben, war es eine amerikanische NGO, die vor Ort sehr viel in Richtung Kaffeequalität gemacht hat, namens Technosurf, die auch immer noch sehr aktiv sind, also die den Farmern geholfen hat im Kaffeebereich. Und die haben uns eingeführt und die haben dann sozusagen uns auch mit denen connected und haben da so ein bisschen das Facilitation gemacht. Das war so am Anfang. Und dann haben wir mit Exporteuren kooperiert, die sozusagen Kaffee nach Europa bringen, also nach Hamburg in den Hafen, die selber auch Kaffee traden, also Kaffee-Trader letztendlich, und haben mit denen koordiniert, dass die uns mit auf ihren Container draufnehmen. Ja, weil nämlich ein Container hat 18 Tonnen Kaffee und wir haben eine Tonne gekauft.
Eine Tonne.
Und wir wollten auch nicht eine Tonne aus einer Region, sondern das war auch noch eine Tonne aus drei verschiedenen Regionen. Und das ist natürlich von drei verschiedenen Produzenten, weil wir hatten dann einen Espresso und zwei Filterkaffees. Und das war schon, das war für die, also da musste sehr viel Goodwill seitens der Coffee Trader, mit dem wir da kooperiert haben, war da vorhanden, um uns zu helfen. Und das ist, die haben das auch vorfinanziert beispielsweise. Und also ich glaube, man muss da schon auch sehr stark um Hilfe bitten und um Unterstützung und Verständnis einwerben, dass das funktioniert. Also das war grundsätzlich auch immer das, was wir gemacht haben. Also sehr viel rausgehen, fragen, Leute interviewen, sich weiterreichen lassen. Also lieber mehr über die Ideen und die Probleme zu sprechen, als weniger hat uns, glaube ich, oft weitergeholfen.
Wenn ich an den Anfang denke, du hattest gesagt, 350 Tonnen sind es jetzt, ne? Also im ersten Jahr eine Tonne und jetzt mittlerweile 350 Tonnen. Ich glaube, das ist, da habt ihr viel dazu gelernt und die Prozesse laufen jetzt wahrscheinlich. Ja. Sicherlich geht es immer noch ein bisschen besser, aber auf jeden Fall läuft es ganz gut durch.
Ja, auf jeden Fall.
Bei den vielen Jahren und was bei vielen Unternehmern und Unternehmerinnen ja nicht ausbleibt, sind auch gewisse Krisenmomente. Wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen und du hattest ja auch gesagt, ihr habt zu dritt gegründet. Mittlerweile bist du von dem ursprünglichen Gründerteam alleine übrig. So, wie war das für dich im Rückblick und welche Tipps hast du, um so eine Situation gut zu meistern?
Ja, ich glaube, die größten Konflikte, die wir immer hatten bei Coffee Circle, waren genau die, wenn es um Gründer, also in dem Fall jetzt als erstes ist Moritz rausgegangen, schon relativ früh, und Robert deutlich später. Und das waren für mich persönlich zumindest immer die größten Konflikte. Denn das ist ja nicht irgendwie, man kommt ja nicht montags ins Büro und dann ist der Konflikt da, sondern das ist ja was, was sich auch über Monate und teilweise über Jahre anbahnt. Und egal, wie man versucht, es zu lösen, wenn es dann wirklich nicht lösbar ist, dann ist die Frustration in der Regel, zumindest bei uns war es so, schon sehr hoch. Das heißt, es waren sicherlich die großen Krisen, die sich über die ersten Jahre gezogen haben. Und Grundlage erstmal ganz uncharmant ist, glaube ich, ein gutes Vertragswerk. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Nicht nur mit Investoren und Venture Capitalists, wie auch immer, sondern auch wirklich untereinander. Sich wirklich genau Gedanken darüber zu machen, was passiert, wenn jemand ausscheidet. Denn, und das, ich weiß noch, das erste Telefonat, was ich dann geführt hatte, als das mit Moritz dann so kritisch war und wir uns dann geeinigt hatten, dass es irgendwie nicht mehr weitergeht gemeinsam, habe ich halt bei einem unserer ganz frühen Business Angel angerufen, bei Dieter Ammer. Und ich wollte erst mal 2 Tage lang nicht anrufen, weil ich dachte, oh Gott, und jetzt bricht alles auseinander. Und dann habe ich das ihm erzählt, habe mich dann überwunden, allen meinen Lebensmut zusammengenommen und er meinte nur, also ehrlich gesagt, auf den Anruf warte ich seit 3 Jahren. und ich so, wie jetzt? Was soll das denn jetzt? Er so, es ist völlig normal. Ja, Lebensmodelle ändern sich, Motivationen ändern sich. Also es ist total normal. Und wenn man sich denkt, ja, okay, wir sind jetzt zu dritt und happily ever after für die nächsten 50 Jahre, dann mag das nicht ausgeschlossen sein, aber es ist völlig unrealistisch eigentlich, dass das ewig gut geht. Das heißt, sich darüber Gedanken zu machen, wie das dann aussieht, ist, wenn es hart auf hart kommt, vor allem gut zu regeln in den Verträgen, in dem Moment, wo man sich einfach grün ist. Ja? Und ansonsten droht die Gefahr einfach, dass Anwälte viel Geld damit verdienen und man selbst nur frustriert ist. Bei uns, wir haben es gut gelöst, auch wenn es dann trotzdem teilweise hart war. Aber ich glaube, das ist das Wichtige. Und das Zweite ist, einfach eine gute Kommunikation untereinander aufrechtzuerhalten, Feedbacksloop einzustreuen und sich versuchen mit Coaching und so weiter grundsätzlich da immer weiterzuentwickeln. Und ich sage es ganz ehrlich, das haben wir nicht gemacht und das war ein Riesenfehler. Ja, also wir hätten einfach viel mehr an uns arbeiten müssen, an uns dreien und als uns als Team. Damit wären wir vielleicht in viele Situationen nicht gekommen und wenn dann energiegeladen oder so. Ja, das war halt sehr energieraubend.
Ja. Ja, also die blinden Flecken, die man ja mit sich rumträgt und generell gibt es ja immer genug andere Dinge zu tun im Unternehmen. Aber diese Situation, ne, du hast ja beschrieben, man denkt dann plötzlich bricht alles auseinander und das ist ja das große Risiko. Das gerade bei jungen Unternehmen hängt ja auch so viel an den Gründern, an dem Gründerteam, sodass man das eigentlich nicht aus den Augen lassen darf. Ne? Diese eigene Weiterentwicklung, diese Weiterentwicklung im Team. Also solange sich alles gut anfühlt, denkt man sich halt, naja, ach, braucht man doch nicht. Ne? Erst dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist, erkennt man dann meistens diesen Bedarf. Aber von daher dein Tipp, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, da schon eigentlich dran zu arbeiten, noch bevor irgendwas passiert.
Genau, und vielleicht noch ein Punkt dazu. Wir waren halt auch 3 BWLer, die eine Firma gegründet haben. Und wir haben sehr schnell festgestellt, dass wir haben das komplett nicht gewusst oder das war damals auch noch nicht so verbreitet, dass das ganze Thema Tech, also wirklich das Thema Tech bei uns, das heißt irgendwie Softwareentwicklung, eigentlich im Kern eines E-Commerce-Unternehmens steckt. Das heißt, dass man in der Lage ist, also wirklich tech-seitig vor allem Prozesse aufzusetzen, dass man den ganzen Verkauf, das ist ja alles, inzwischen ist es ja alles tech-enabled, wie wir so schön sagen, auch wenn wir selber keine Software verkaufen als Produkt. Und wir hatten überhaupt keine Expertise, was das angeht, hatten externe Programmierer, konnten selber den Code der Programmierer überhaupt nicht auf Qualität wirklich checken. Und das hat natürlich schnell dazu geführt, dass wir gemerkt haben, unser Gründerteam hat eigentlich viel zu stark überlappende Qualifikationen. Und das war sicherlich auch ein Problem, dass wir da zu wenig divers waren. Das ist, glaube ich, noch das nächste Learning, wir hätten von vornherein jemand gebraucht, der die Technik verantwortet hätte. Das war's. Und was wir gemacht haben, und das fand ich eigentlich gut, das hat uns über viele Konflikte auch geholfen, auch als Robert dann ausgestiegen ist, ein zu verstehen, wie das Werteset der jeweiligen Mitgründer ist. Also jetzt auch nicht nur aufgrund der Qualifikation zu sagen, der passt zu mir. Es muss schon mehr als das stimmen. Also Qualifikation, sich ergänzend inhaltlich, aber auch eine klare gemeinsame Vorstellung, wo die Reise hingehen soll und idealerweise ein Werteset, was aligned ist. Denn ja, also es klingt total bescheuert, aber es ist nicht umsonst, dass oft zitiert wird, das ist wie eine Ehe, was man da eingeht.
Ja. Und wir kennen die
Scheidungsraten anführen, aber ich glaube, da ist eine Due Diligence genauso angebracht wie vielleicht in der Ehe. Okay, das geht jetzt in die falsche Richtung. Aber ja, ich glaube, die Message ist klar.
Aber du hast dann, also du hast dann im Prinzip ja zweimal diese Situation gehabt und final hast du dich auch entschieden, okay, ich formuliere es jetzt mal so, wie ich es sehen würde, ich trage die Last oder die Verantwortung dann auch alleine weiter.
Es gibt dann halt verschiedene Optionen, ja. Also es ist ja auch nicht so, dass man alleine ist. Ja, gerade als Robert rausging, waren wir in der Firma, die hatte 50, 60 Mitarbeiter. Das heißt, wenn in dem Fall der Wegfall eines Gründers zu einem massiven Verstörung der Firma führt, dann ist da, glaube ich, was falsch. Wir haben uns das schon gut überlegt. Das ging auch nicht von heute auf morgen. Wir hatten wirklich gute Kollegen, die das inhaltlich dann aufgefangen haben. Mhm. Robert war davor noch in Elternzeit einige Monate, wo wir das auch schon testen konnten. Also das war alles, das geht schon. Also es ist jetzt nicht so, dass so unromantisch, wie es dann auch klingt, also inhaltlich sind schon viele Menschen ersetzbar. Es ist eher so die Frage, was macht das mit der Firma, mit der Vision, mit dem Drive, wenn einer der Gründer rausgeht. Mhm. Denn das ist also im Wesentlichen, was macht das mit der Kultur etc. Aber dadurch, dass Moritz und Robert vor allem natürlich nach wie vor dabei geblieben sind und dadurch nicht unsichtbar geworden waren, also waren ja nach wie vor Gesellschafter, und dadurch das geht schon, aber also ich war motiviert, das zu machen. Ich habe jetzt nicht so stark über die Last nachgedacht. Also wenn ich jeden Tag Last fühlen würde, dann würde ich das, glaube ich, nicht 12 Jahre lang machen. Also es ist schon sehr viel Freude dabei. Und ich würde es eher sagen, es war halt eine zusätzliche Herausforderung. Aber ich war damit auch nicht alleine.
Hast du denn diese, weil das ist ja auch der Vorteil eines Gründerteams oder dann eben einer Geschäftsführung aus mehreren Leuten, dass man dort ein gewisses Sparring dann hat auf, in Anführungsstrichen, Augenhöhe. Ne? Also man steht auch hierarchisch im Prinzip sich gleich und jeder hat da die gleichen Rechte und Pflichten. Wie hast du das gelöst? Also jetzt bist du ja quasi allein in der Geschäftsführung, Entscheidungen zu treffen oder wenn du dich mal doch mit jemandem abstimmen möchtest, hast du einen Mentor, einen Sparringspartner, wie gehst du da vor?
Also ich persönlich habe ich habe ein erweitertes Management-Team, Christoph ist jetzt irgendwie auch CTO schon seit Jahren. Wir haben sehr viele Kollegen, die einfach seit 7, 8, 9 Jahren dabei sind. Das hat den Vorteil, dass extrem viel Vertrauen da ist und dass man auch weiß, wie man tickt. Und dadurch sind sehr viele Entscheidungen auch gar nicht bei mir, nicht mehr bei mir. Mhm. Und so soll es aus meiner Sicht auch funktionieren. Das heißt, wenn ich ein Sparring will, dann wende ich mich an meine Kollegen, die irgendwie auch jahrelange Erfahrung haben und die da genauso mitentscheiden und sie machen das ähnlich. Es ist ja nicht so, dass ich als CEO irgendwie die Weisheit da mit Löffeln gefressen habe und das alles entscheide. Im Gegenteil, ich versuche eher zu koordinieren und die verschiedenen Sichtweisen so zusammenzubringen, dass wir eine maximale Info haben und dann im Zweifelsfall, wenn einer entscheiden muss, muss ich halt entscheiden. Aber da haben sehr, sehr viele Stimmen daran mitgewirkt und es kommt eigentlich nie vor, dass ich in einer Patz-Situation bin und dann sagen muss, rechts oder links. Also das meiste kriegt man dann mit guten Argumenten schon entschieden. Also, und ich muss auch nicht alle Entscheidungen fällen, um Gottes Willen. Das ist sehr, also wir sind sehr crossfunktional organisiert, wir sind sehr, also die Teams fällen in der Regel anhand der Ziele, die sie erreichen müssen, ihre Entscheidungen selbst.
Mhm. Genau, das ist ja ein Weg, um das auch tatsächlich zu verteilen und zu verlagern, ne? Dass man nicht mehr diese Fokussierung auf diese eine oder zwei Personen da oben irgendwie hat, sondern es ist eigentlich, und das ist ein gutes Ziel, wenn man das erreicht, auch ohne das Top-Management eigentlich ganz gut läuft.
Genau, und das ist ja auch das Ziel, zumindest ist das eine These, und ich unterstreiche die, dass das Ziel ja sein sollte, perspektivisch oder als gerade als CEO oder Gründer irgendwie, wie es so schön heißt, an der Firma zu arbeiten und nicht in der Firma zu arbeiten. Und das kriegt man natürlich nur hin, also wenn man dann die Firma, wenn die Firma selbst in sich mit sich arbeitet, so dass ich mich mit strategischen Themen auseinandersetzen kann und so weiter.
Ich würde ganz gerne noch auf eine zweite schwierige Phase eingehen. Das ist auch kurz schon besprochen im Vorgespräch. Ihr wart jetzt wie viele Unternehmen im Endeffekt auch davon betroffen, Mitarbeiter freisetzen zu müssen. Ne? Euer Team war schon größer als die 65, die du genannt hast. Was war der Grund und wie habt ihr das gut organisiert oder gut auch hinbekommen, auch aus dieser Phase vielleicht dann auch gestärkt hervorzugehen? Oder was habt ihr gemacht, um auch den anderen Mitarbeitern das Signal zu geben, okay, Leute, ist zwar notwendig und ist hart, ne, aber wir kriegen das hin und das ist auch ein richtiger Weg jetzt.
Also ich glaube, ich habe ein extrem schlechtes Beispiel und ein ganz gutes Beispiel, wenn man das natürlich bei so einem Thema überhaupt als gutes Beispiel nennen kann. Denn grundsätzlich ist es ja so, dass wenn wir Leute hier einstellen, wir eine Idee haben, und die haben wir verkauft an die natürlich auch irgendwie bei uns beginnen zu arbeiten. Und wenn man dann Leute entlassen muss, dann ist es ja irgendwie in gewisser Weise erstmal so, dass man sein eigenes Versprechen nicht gehalten hat. Und das macht die Sache natürlich schwierig und in gewisser Weise in meiner Sicht zumindest auch so ein bisschen unfair. So fühlt sich es zumindest an. Nichtsdestotrotz sind wir ja immer noch eine Firma, die eine gewisse Liquidität hat oder gewisse Ressourcen zur Verfügung hat und eine Firma, die stark wachsen will. Das heißt, wir gehen natürlich Risiken ein. Und darauf hat sich ja irgendwie jeder mit eingelassen. Das erste Mal haben wir das machen müssen 2014. Da mussten wir von, ich glaube, knapp 50 Mitarbeitern auf 11.
Oh, okay.
Das war viel auf einmal. Und das war schlicht, lag das daran, dass wir viel probiert hatten und das Wasser bis zum Hals stand. Das heißt, unsere Liquidität ging zunehmend schneller zur Neige. Die Umsätze, die sind nicht so gestiegen, wie wir das uns erhofft hatten mit den Sachen, die wir gemacht haben. Und dann war irgendwann klar, okay, wenn wir jetzt halt nicht irgendwie die Reißleine ziehen, dann sind wir halt in 4 Monaten pleite. Und dann, und es war natürlich eine frühe Phase von Coffee Circle, wo alle, die bei uns gearbeitet haben, in der Regel, also fast alle hatten dort ihren ersten Job. Es war sehr startupig. Das waren alle beste Freunde. Ja, so alle frisch nach Berlin gekommen, super jung, wahnsinnig viel Ambitionen und Spaß bei der Arbeit und so. Und dann war das wirklich so, ja, das war sehr emotional und da kann man halt, wenn man dann 40 von 50 Leuten gehen lassen muss, dann ist das einfach, da weiß ich gar nicht, wie man das überhaupt richtig hindrehen kann. Das war so, wir haben es halt gemacht und ich glaube, die Stimmung danach war auch im Kernteam, was geblieben ist, katastrophal. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch ging, aber einige Monate auf jeden Fall. Das war wie so Psychotherapie, die wir dann mit uns selbst gemacht haben. Da gab es dann große Aussprachen und also das war wirklich eine schwierige Zeit. Man muss sagen, ich glaube, davor haben wir vielleicht auch die Firma zu stark abgeschirmt vor Realitäten. Also wir haben das auch so als Kultur gedeihen lassen und gegebenenfalls auch zu wenig darauf hingewiesen, wie wichtig es dann halt doch ist bei aller Passion und allem, was man gerne macht, dass am Ende auch eine gewisse Performance da sein muss. Weil das finanziert ja auch jemand. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir damals noch nicht so gemacht hatten. Und jetzt Jahre später, vielleicht war es dann eine ganz andere Thematik, das war letztes Jahr, da mussten wir auch 30 bis 40 Leute raussetzen. Also sind wir praktisch von 110 auf 70, 65 jetzt runter. Wir haben extrem transparent, also das erste war, es waren sehr viele erfahrene Leute bis dahin. Nicht nur die teilweise noch von damals noch da sind. Also wir haben einen Kern bei Coffee Circle, der wie gesagt sehr lange dabei ist, der das eben kennt. Das zweite ist, die Leute, die wir auch angestellt hatten, waren erfahrener. Das heißt, die hatten das bei anderen Firmen schon mal miterlebt. Und wir haben sehr transparent immer unsere Zahlen geteilt und die Leute auf der Reise mitgenommen. Was sind die Herausforderungen? Das und das müssen wir erreichen. Wenn wir es nicht erreichen, wird es schwierig. Haben ganz offen über die kritischen Themen gesprochen. Und so war niemand verwundert, nachdem man irgendwie ein halbes Jahr lang schlechte Zahlen sieht und externe Einflüsse natürlich mit Ukraine-Krieg und Inflation und so weiter. Das hat jeder verstanden. Das heißt, die Leute waren traurig, aber ehrlich gesagt, wir hatten abends dann auch so einen Umtrunk und da war auch jeder da, der gefeuert wurde. Ja, also gefeuert klingt dann so hart, ehrlich gesagt. Also es ging dann halt nicht. Da war sehr viel Verständnis da und es gab kein böses Blut. Wir haben uns unterstützt, dass die Kollegen irgendwie weiterempfohlen wurden. Das ist gut gelaufen, würde ich sagen, weil jeder verstanden hat, dass das ist halt einfach gerade sonst halt nicht weitergeht. Ja, also. Mhm. Ich glaube, das kann man gut lösen mit Transparenz und wenn die Leute es nachvollziehen können, habe ich in der Regel nie ein Problem gehabt mit der Motivation dann des Kernteams danach.
Okay, spannend. Danke für die Einblicke. Noch ein bisschen zum Abschluss auf dich persönlich geschaut. Du bist ja jetzt schon lange Unternehmer. Wie hat sich vielleicht so deine Art, ja vielleicht auch zu führen, so entwickelt über die Dekade? Fast. Also, was hast du vielleicht an Änderungen auch an dir festgestellt, wie du vielleicht ja im Unternehmen managst, wie du Teams aufbaust, wie du führst? Lass uns da vielleicht ein paar Einblicke noch geben.
Ich glaube, ich bin etwas entspannter geworden. Das war am Anfang, wir hatten ja schon wirklich noch die Arbeitseinstellung, die wir in der Beratung hatten. Das geht morgens um 9 los und geht bis nachts um 2. Und das war schon die ersten Monate mit uns, aber dann auch die Erwartungshaltung eigentlich an das Team. Wobei auch das Team natürlich unerfahrener war und dadurch war sehr viel mehr Hektik und es musste sehr viel mehr coachen und so. Das hat sich fundamental geändert. Also ich glaube, das Vertrauen in die Teams und die Erfahrung der anderen ist signifikant gestiegen und hat mich auch nicht enttäuscht. Das Zweite, was ich am Anfang noch nicht so wirklich verstanden hatte, jetzt im Nachhinein, aber das ist auch kein Geheimnis, es steht und fällt natürlich mit den Menschen, die mit uns an Coffee Circle arbeiten. Das heißt, dass falsche Menschen können wirklich sehr, sehr viel bremsen und man merkt das oftmals erst 1-2 Jahre später. Und da den richtigen Filter zu entwickeln und wirklich vor allem darauf zu achten, die richtigen Menschen anzustellen, das ist im Wesentlichen das, was, glaube ich, Erfolg ausmacht. Und ich glaube, dafür habe ich viel mehr Sensibilität entwickelt über die Jahre und vielleicht auch Wege gefunden, wie ich das auch Menschen gefunden, die da vielleicht sogar besser sind in dem Identifizieren der richtigen Person. Und ich glaube, das hat sich stark verändert. Und ich glaube, ja, bei allem, was wir machen und so ernst wir das nehmen, die Menschen sind schon wichtiger als irgendwie der Success hinter der Firma oder andersrum formuliert. Wenn die richtigen Menschen an was zusammenarbeiten und das gut machen und miteinander gut umgehen, glaube ich, daran ist der Erfolg insgesamt größer und der Erfolg ist bei mir nicht nur gemessen anhand von finanziellen Erfolgen. Ja, wir haben ein großes soziales Ziel. Wir haben einen Grund, warum wir daran arbeiten. Geld ist für mich persönlich ein Mittel zum Zweck, etwas Großartiges zu bauen, zu erreichen und damit Menschen glücklich zu machen und idealerweise eben auch sozial einen Mehrwert zu schaffen. Das ist mindestens so wichtig wie finanzieller Erfolg oder bedingt sich aus meiner Sicht. Und dadurch, glaube ich, ist es auch wichtig, dass die Menschen, die in der Firma arbeiten, das entsprechend spüren und sich da zu Hause fühlen. Und ja, ich denke, da bin ich entspannter geworden. Vielleicht musste noch meine Kollegen fragen, ob das stimmt. Aber keine Ahnung. Vielleicht, ich denke, das sind so ein paar Sachen, die ich an mir wahrscheinlich irgendwie feststelle. Auf der anderen Seite habe ich die gleiche Ungeduld und wahrscheinlich Ambitionen wie am ersten Tag. Kanalisiere ich wahrscheinlich nur anders. Und ich arbeite nicht mehr bis nachts um 2.
Das wäre noch das Stichwort. Wie organisierst du dich denn und wie hältst du den Fokus? Also hast du für dich Methoden entwickelt, sagst, okay, jetzt schaffe ich mehr als früher in der gleichen Zeit, weil ich dies und das tue oder das und das nicht mehr tue?
Ich glaube, ich habe gelernt, dass wenn ich weniger arbeite, ich effizienter bin. Das heißt, dieses bis in die Nacht rein arbeiten war nicht notwendigerweise das Beste. Es macht auch die Kreativität nicht besser. Es führt auch nicht zu besseren Entscheidungen. Und Urlaub zu nehmen ist wichtig und gut zu schlafen ist wichtig. Und all das ist mindestens so wichtig wie irgendwie zu arbeiten. Also diese alte Schule, die ich noch gelernt habe, gerade auch in der Beratung, draufdrücken auf Druck, bis einer platzt und dann nehmen wir den nächsten, habe ich gelernt, ist überhaupt nicht nachhaltig. und bei mir selbst natürlich auch überhaupt nicht. Ja, ich glaube, das ist was, was ich versuche einzuhalten. Und ansonsten, ja, ich glaube, ich habe gelernt, Nein zu sagen. Das ist am Anfang ganz schwierig gewesen für mich, weil gerade das Thema Kaffee, jeder hat eine Idee und jeder sagt, trifft den noch und man kann auf jede Veranstaltung und dann ist man neu und hat ein innovatives Produkt und überall kann man pitchen und da gibt's noch hier ein Programm und da noch einen Fördertopf, den man anzapfen kann und dies und jenes und das ist alles nur Ablenkung und Rauschen. Das Einzige, was aus meiner Sicht halt irgendwie dann jetzt heute zählt, ist wirklich das, was wir uns vornehmen im Sinne von Strategie, wo wir hinwollen und mit dem Team daran zu arbeiten, dass das passiert und möglichst oft einfach zu sagen, nein, kann nicht sein, nein, mache ich nicht, danke, nein, sorry, tut mir leid. Das ist eigentlich, das war früher ganz anders und prompt hat man wirklich gar keine Zeit mehr, weil man da unbedingt auch noch hin muss, da auch noch mitmischen muss. Das habe ich, glaube ich, gelernt, das kam über die Zeit.
Mhm. Thema Weiterbildung. Wie bleibst du am Ball?
Ja, es gibt diverse Formate im Kaffeebereich natürlich. Das sind irgendwie 2, 3, teilweise sind es Messen, aber es sind eher so Art brancheninterne geschlossene Veranstaltungen. Das ist das eine. Dann sehr viel Unternehmernetzwerk. Also ich bin irgendwie seit Anfang an auch eigentlich bei EO, das heißt eine Entrepreneurship Organisation. Das ist sozusagen eine Vereinigung, wo wir, also wir in dem Fall jetzt einmal im Monat zu einem Austausch zusammenkommen mit immer den gleichen Unternehmern. Das sind extrem erfahrene Unternehmer jetzt hier in Berlin, aber es gibt allein in Berlin, glaube ich, 15, 16, 17 dieser Gruppen. Das ist ein weltweites Netzwerk. Und da passiert sehr viel über den Peer-to-Peer-Austausch plus auch Weiterbildung, was das Thema persönliche Entwicklung und Unternehmertum angeht. Das ist, glaube ich, mit die größte Quelle, wo man sich weiterentwickelt mit dem Ganzen, was daraus an Ideen auch entspringt. Und viel, und im Kaffee auch viel die Reisen in die jeweiligen Länder. Denn der Austausch mit Farmern oder mit Menschen vor Ort, das ist ja auch oft, das sind ja oft Themen, die kann man nicht einfach nachlesen in den Newsletter, der jeden Morgen kommt. Das sind wirklich, da muss man sich aktiv drum kümmern. Das ist wesentlich, um wirklich strategisch und langfristiges Verständnis für das Produkt aufrechtzuerhalten, so wie wir es zumindest machen. Also ich glaube, das sind die wesentlichen Themen in der Weiterbildung. Ich hatte auch letztes Jahr von einem unserer Investoren, das war auch hilfreich, so eine Art Mini-MBA, auch wenn ich vielleicht BWL studiert hatte. Aber da waren wir in Lausanne, da gibt es das IMD, ist ein Institut. Das war auch mal schön, wieder ein bisschen die Schulbank für eine Woche zumindest zu drücken. Mhm. Das war so ein bisschen strukturierter. Aber ich bin eigentlich, außer Coaches, die man immer wieder, glaube ich, für verschiedene Spezialthemen bezahlen sollte, habe ich jetzt keine so förmliche, das ist Martins persönlicher Weiterbildungsplan für das Jahr 2023. Das gibt es so nicht.
Was sind denn solche Spezialthemen, die du von einem Coach
abrufst? Man kann halt beispielsweise Konfliktbewältigungen, also es gibt wirklich so spezielle Themen, wo man irgendwie sagt, okay, damit verbringe ich wahnsinnig viel Zeit, es ist wahnsinnig viel Energie, die da flöten geht. Also Konflikt/Kommunikation ist, glaube ich, ein großes Thema. Und grundsätzlich mehr Selbstawareness und selbst zu lernen, zu reflektieren über die Aktionen und zu verstehen, wieso mich was stört, wieso mir was Energie raubt, um dann darauf basierend meine Art und Herangehensweise irgendwie zu verändern. Also ich glaube, das ist grundsätzlich eine Art Business-Coaching für spezielle Themen. Aber ich glaube, einen grundsätzlichen Coach/Mentor ist was anderes, ehrlich gesagt. Mentor ist kein Coach zu haben. Ist glaube ich, sehr hilfreich. Habe ich jetzt aktuell keinen, aber das ist zumindest was, wo ich immer wieder drauf zurückgreife.
Martin, vielen Dank. Zum Abschluss hast du einen Kaffeetipp. Oder Lieblingskaffee auch, den du empfehlen möchtest, den wir bei euch auf der Homepage auch finden oder im Shop.
Ja, erstmal vielen Dank für die ganzen vielen Fragen. Musste gerade sehr viel nachdenken, beziehungsweise musste sehr in meine Erinnerungen schwelgen. Das hat Spaß gemacht, danke. Gerne. Welchen Kaffee? Ja, grundsätzlich glaube ich, muss jeder wissen, ob er Kaffee oder Espresso-Trinker ist. Haben wir natürlich beides. Ich persönlich würde sagen, wenn jemand mal wirklich etwas Abgefahrenes im Filterkaffee möchte, dann sollte er vielleicht einen Rungetto aus Kenia trinken. Das ist ein extrem fruchtiger Kaffee mit Rhabarber bis hin zu manchmal tomatigen Geschmacksnoten. Also es ist ein sehr fruchtiger Kaffee, ne? Mal so. Und bei Espresso wäre vielleicht jetzt nicht gerade die klassische italienische Röstung möchte, dem würde ich empfehlen. Ich gehe gerade mal auf die Seite. Welchen würde ich dann nehmen? Oh ja, wir haben einen 100% Robusta, was sehr selten ist in guter Qualität. Der hat doppelt so viel Koffein für die Koffein-Junkies. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Ansonsten würde ich einen Guji, einen äthiopischen Guji. Wie Gucci, nur mit J anstatt mit 2C. Also, man kann sich durchprobieren, aber das wären so die, wer wirklich mal was Außergewöhnliches möchte, experimentell herangehen möchte an das Thema Specialty Coffee, den würde ich dir empfehlen.
Okay. Ich glaube, ihr habt auch Probiersets, also dass man eine Mischung bekommen kann, also kleinere Abpackungen. Also für alle die jetzt einfach mal Lust auf neue Kaffeeerlebnisse haben, sei eure Website. Und gut, die Cafés gibt es in Berlin.
Die Cafés sind in Berlin, die drei, genau, in Mitte, in Kreuzberg und hier im Wedding. Ja, genau.
Dem seien die auch noch ans Herz gelegt. Und ansonsten, wer Kaffeefragen hat, kann dich auch gerne wahrscheinlich auf LinkedIn kontaktieren.
Klar, jederzeit.
Wunderbar. Martin, vielen Dank für die spannenden Einblicke, auch für die nicht nur unternehmerischen Einblicke, auch die Insights in die Kaffeewelt.
Klasse, dann ich danke dir nochmal und bis dahin.
Ja, ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Hoffe, es hat Spaß gemacht und bis nächste Woche.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.